Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Heute geht es nicht um ein einzelnes herausragendes Werk. In dieser Spezialfolge geht es um Hintergrundmusik. Was wir hier im Hintergrund hören, ist Charmaine, 1923 geschrieben, ein Song, der sich viele Jahrzehnte durch die Musik- und Filmgeschichte gespielt hat. Das klingt jetzt nach, nennen wir es mal, klassischer Aufzugsmusik. Ihr soll keine Aufmerksamkeit geschenkt werden, sie soll aber beruhigend wirken. Erstmals wurde sie in den 1930er Jahren in New Yorker Aufzügen eingesetzt, um den Menschen die Angst vor der Höhe zu nehmen. Aber heutzutage wird man eigentlich dauerbeschallt. In Restaurants, Geschäften, Skihütten, Parkhäusern und Supermärkten. Ich habe mich gefragt, ob ich die Einzige bin, die das oftmals als störend empfindet, und habe dazu heute zwei Gäste eingeladen. Bernhard Turner ist Musikproduzent und Inhaber der Soundagentur SoundDNA. Mit seinem Unternehmen kümmert er sich um akustische Klangerlebnisse in Restaurants, Geschäften und Möbelhäusern. Und weil es bei dem Thema Hintergrundmusik auch um Psychologie, Marketing und Kundenbedürfnisse geht, habe ich auch Charlotte Hager eingeladen. Sie ist Bedürfnis- und Change-Forscherin und Expertin für Customer Behavior und Semiotik. Bernhard, auf deiner Website meint einer deiner zufriedenen Kunden, dass du mit SoundDNA über die Akustik ein einzigartiges Erlebnis bieten kannst. Erzähl doch bitte, wie du vorgehst, wenn du einen Raum beschallen sollst.
Also einerseits geht es immer darum, diesen Raum flächendeckend zu beschallen. Ich gehe da durch und an jeder Stelle ist es gleich laut, ist ein ähnliches Klangerlebnis. Das heißt, wenn ich in diesen Raum reingehe, gehe ich in eine Klangwolke, in einen Klangraum hinein. Dadurch hast du die Möglichkeit, ein kontinuierliches und konsistentes Erlebnis zu schaffen. Gleichzeitig ist es neben dem Raum sehr wichtig zu schauen, wofür ich hier beschalle. Das heißt, welche Marke? Es geht um die Nutzungsart, also ist das eine Shopping Mall oder ein Kaffeehaus oder ein Brandstore von einer Kleidermarke oder ein Schuhgeschäft. Es geht ganz intensiv um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die müssen sich dort wohlfühlen, weil sie den ganzen Tag dort verbringen. Und es geht natürlich um die Kunden, um die Demografie, das heißt, wie alt sind die Kunden, wie breit ist die Kundenschicht und gleichzeitig auch die Kauftypen und natürlich die Kaufkraft der Leute und vielleicht auch das Einzugsgebiet.
Und wenn du da durchgehst, egal jetzt was es ist für ein Setting, hast du da gleich eine bestimmte Idee im Ohr? Ich kenne das nur von Innenarchitekten zum Beispiel, die in einen Raum gehen, oder überhaupt Architekten, die einen Rohdachboden besichtigen und dann schon vor ihrem geistigen Auge das Ergebnis sehen. Hörst du dann schon, wo du dir denkst, das könnte hinhauen?
Naja, ich gehe ja da rein, weil ich eingeladen bin, und das heißt, ich habe mich auch schon vorbereitet. Das heißt, ich habe ein bisschen was schon erfahren, was die vorhaben über die Marke, oder es ist eine Firma, die es schon lang gibt, dann kennt man es natürlich sowieso ganz gut. Und ja, ich gehe dort rein und ich spüre die Raumakustik und ich spüre, was sich dort abspielt und wie es dort ausschaut. Und ich kann relativ schnell sagen und relativ schnell ein Gefühl entwickeln, was dort passt und was dort nicht passt.
Charlotte, gleich eine Zwischenfrage für dich, weil der Bernhard gerade eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch angesprochen hat. In jedem Umfeld ist das ja jetzt unterschiedlich, wie die Angestellten sind und eben die Leute, die dorthin gehen, die Altersgruppen. Wie können denn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer vorgehen, um es wirklich allen recht zu machen? Beziehungsweise kann man es überhaupt allen recht machen?
Danke für die Zweitfrage danach. Kann man es jedem recht machen? Soll man es jedem recht machen? Der Bernhard hat schon viel gesagt, was wichtig ist, was ich jetzt noch mal rauspicken möchte. Thema Marke. Also ich denke, wenn du in Unternehmen gehst, in Supermärkte und so weiter, dann würde ich mal von Marken sprechen. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Unternehmen, Startups, die noch nicht etabliert sind. Das heißt, da sollte es ja eigentlich schon Markenwerte geben, es sollte eine Positionierung geben und genau dieses, was wollen wir an Wirkung nach außen tragen, wofür stehen wir, was ist unsere Identität, was ist unsere Haltung. Das würde ich gerne nochmal in der gesamten Kraft wirklich hier nochmal reinnehmen, weil das, was du erzählt hast, ist vielleicht noch so, ja, okay, ich berücksichtige manche Gruppierungen, aber warum tun wir das? Und was mir wichtig ist, wir können es nicht jedem recht machen, weil die eine Verkäuferin, wenn ich jetzt im Supermarkt oder Möbelhaus bleibe oder der Verkäufer, dem gefällt die eine Musik, dem anderen gefällt die andere nicht, das kennen wir. Und Marke ist kein demokratischer Prozess. Marke ist etwas, was entsteht, wo man sagt, das ist etwas, wofür jetzt dieses Unternehmen, diese Marke steht. Und die Frage ist, wie bekommen wir das über 5 Sinnesebenen nach außen transportiert? Und da sind wir in meinem Lieblingsbereich der Semiotik, nämlich die Übersetzung in der Codierung. Was bedeutet, wenn wir traditionell sind? Was bedeutet, wenn wir Wertschätzung leben wollen? Also wie kriege ich das auf verschiedenen Sinnesebenen zum Beispiel hin? Oder ein Discounter, der sagt, wir sind nicht nur billig, wir haben irgendwie trotzdem die Top-Qualität. Wie kriege ich es hin? Dann habe ich vielleicht die Bäckerstube drinnen, dann habe ich plötzlich den Geruch einen anderen und möglicherweise habe ich ein anderes Sound-Branding in den Räumlichkeiten oder überlege mir sogar in den Zonen, was kann ich da anders machen? Und da rede ich jetzt nicht davon, ob es jetzt einzelnen Personen gefällt oder ob es jetzt der Gen Z gefällt und dem Babyboomer, die beide in den gleichen Supermarkt oder ins gleiche Möbelhaus gehen. Um das geht's mir nicht. Deswegen würde ich mir sagen, bitte versucht es nicht jedem recht zu machen. Ich finde es wichtig, was der Bernhard sagt, diese Stakeholder im Auge zu haben, zu sagen, wer ist denn da aller beteiligt in diesem Markensystem? Für wen machen wir das? Aber die Kraft muss aus der Marke kommen. Weil wenn Marke wirklich gelebt wird, dann sollte jeder Mitarbeiter die Marke kennen und dann sind wir genau mit dem, bin ich ohnehin ein Teil der Marke. Wenn ich innerlich gekündigt habe, dann werde ich die Person sowieso nie abholen, ne? Auch nicht mit dem besten Soundbranding oder mit Goodies. Also wenn Menschen hinter einer Marke stehen, für eine Marke arbeiten und dann einen kommunikativen Prozess einleiten und sagen, warum machen wir das Ganze? Es ist nicht einfach nur wieder Geld ausgeben für ein bisschen Musik oder so, sondern warum machen wir das, damit wir uns wohlfühlen, damit Kunden sich wohlfühlen und wir andere Effekte erzielen? Ich würde mal sagen, da hängt vielleicht noch was anderes mit dran, nämlich dieses Involvement der Mitarbeiter, also diese Marke ist die Summe der Menschen, die für die Marke arbeiten. Die Marke ist ja auch wieder kein Konstrukt. Viele glauben, das Logo ist die Marke oder das Soundlogo oder was auch immer. Nein, die Marke ist die Summe der Menschen, die für das Unternehmen arbeitet. Und wenn wir da beginnen, dann haben wir den Kern definiert und dann können wir beginnen und dann soll es auch klar sein, dass du jeden mitnimmst und das eigentlich genau dieses Gefühl erzeugt, zu sagen, ja, das passt, ne? Also wenn dieses stimmige Gefühl entsteht, dann hat man es richtig gemacht. Aber ich glaube, der Weg trotzdem zum richtigen Sound ist noch ein langer dann.
Ist noch ein langer dann und interessant, was du sagst, weil es gibt sehr viele, gerade große Unternehmen, die machen das wirklich gut. Ich sage nur ein Beispiel, Konzernzentralen, wie die neuen Büroflächen gestaltet werden nach den Markenwerten und solche Dinge. Ja. Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, ja, aber die... Interessant ist, dass der Handel, wenn das mal auf Retail-Ebene geht, auf Flächen, wo die Kunden tatsächlich physisch anwesend sind, wird das meistens nicht mehr gemacht. Das ist dann Schluss, da hört das auf. Das gibt noch Hotelketten und in der Gastronomie eher noch als im Handel einige, die das machen, aber wahnsinnig viele lassen dort ganz viel liegen, ganz viel Markenkommunikation, eigentlich so gesehen Feeling und auch die Chance, dass man die Kunden bindet, durch eine emotionale, wie soll man sagen, Nähe und dieses Willkommen heißen und all das wird liegen gelassen. Und ich kann mir gut vorstellen, da geht es um einige Prozent, die man dann auch im Umsatz liegen lässt. Ganz einfach und nebenbei mitgemacht, wo man eigentlich keine teuren Kampagnen machen muss, sondern nur die Fläche einfach, wie soll man sagen, angenehm und markengerechter gestalten.
Und vielleicht in einen Satz runtergebrochen ist ja die Frage, wie klingt die Marke?
Mhm, genau.
Und das finde ich immer ein schönes Ding. Wie sehen wir aus? Das kriegen wir alle hin, weil wir ja Werbung produzieren. So, die Frage ist, wie klingen wir? Wie schauen wir aus? Wie riechen wir? Wie schmecken wir? Wie fühlen wir uns an? Also genau diese Multisensorik sich zu überlegen, finde ich super spannend. Mhm. Wir haben jetzt den Fokus auf Sound, ich weiß. Mhm. Aber wir lassen den Gehörsinn tatsächlich viel zu oft links liegen. Mhm. Also dieses irgendwo beschallen, das erlebe ich ganz oft. Also gerade in Werbespots kriegst du es mit, dass man sich halt wirklich um Sound und den richtigen Sprecher, die richtige Sprecherin, also die richtige Stimme kümmert. Aber alles andere wird so dem Zufall überlassen. Und das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Du kannst den Gehörsinn ja nicht abschalten. Also du hast Noise Cancelling irgendwie oben oder Oropax im Ohr. Aber das macht ja fast keiner. Das heißt, der Sinn ist permanent on und wird beschallt. Und die Frage ist, wer tut was damit? Und die was tun, die haben auch die größere Wirkkraft. Ich finde, das vorhin nämlich so ein schönes Beispiel erzählt mit diesem Umfeldlärm. Vielleicht magst du das nochmal teilen, weil ich fand das genau das Schöne, wie machtvoll unser Instrument Gehör ist.
Ja, also das ist, finde ich, etwas vom Entscheidenden. Wir leben in einer sehr lauten Welt. Wir haben wahnsinnigen Straßenlärm, aber wir haben auch in Shopping-Malls dieses hallige, lärmige Brummen und auch oft in Restaurants oder Shops gibt es dann halt eine ganz laute Kühlschränke, Kühlvitrinen, fürchterlich laut, und es gibt diese unangenehmen Küchenmaschinen oder die Küchenschleuse ist nicht akustisch nicht dicht. Ja, das ist wahnsinnig unangenehm, und es gibt auch eine Botschaft, dass es hier unangenehm ist, die ein Gast oder Kunde weiß, spürt, vielleicht nicht bewusst, aber es ist ihm klar und er wird vielleicht nicht mehr kommen deshalb. Und wenn ich ihm eine angenehme akustische Atmosphäre mache und idealerweise im Einklang mit der Architektur, dem Lichtkonzept und dem Duftkonzept bin, um die Sinne in ihrer Kombination auch, soll ich sagen, intensiver nutzen zu können, ja, dann werde ich wahrscheinlich erreichen, dass ich auch eine Kundenbindung habe, dass die Kunden dich weiterempfehlen, dass sie gern wiederkommen und dass sie vielleicht auch kaufen, statt nur kurz zu schauen und wieder zu gehen.
Das heißt, ich höre da jetzt heraus, es gibt eigentlich zwei verschiedene Dinge. Wenn du jetzt Musik kreierst, was ist dann schwieriger? Eben für eine Marke die Musik zu machen oder für ein Umfeld. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Parkhaus zum Beispiel, ja, da steht keine Marke dahinter. Es ist beides einen völlig anderen emotionalen Zugang auch.
Ja, man darf es nicht unterschätzen. Solche Nebenräume, nennen wir es mal, oder Nebenräume wie WCs oder eben ein Parkhaus, die haben ganz eine andere Bedeutung, ist klar. Aber da hast du auch eine ganz andere Möglichkeit, mit Klang etwas zu erreichen. Das ist zum Beispiel eine gut beschallte Garage, ein Parkhaus, gibt Sicherheit einerseits. Also ich sage jetzt nur Stichwort Frauen alleine am Abend. Und es gibt sogar Studien dazu, dass weniger oft Übergriffe passieren in beschallten Parkhäusern tatsächlich. Es gibt sogar Versuche, wo Straßen beschallt werden. Ich habe letztes Jahr in Stockholm so eine Straße in einem problematischen Vorort durchschritten, auf dem Weg zu einem Konzert, und die ist mit Vogelzwitschern beschallt. Und der Grund war, ich habe das dann rausgefunden, tatsächlich, dass sie deeskalieren, weil dort halt so viele schwierige Gruppen aufeinandertreffen. Und das, ich kenne auch einen Bahnhof, der mit Mozart beschallt wird, und mit, also Unterführungen und Ähnliches, und auch die Sicherheit tatsächlich dadurch erhöht werden kann. Das heißt, Musik wirkt sogar auf Leute, die was Unangenehmes oder was Böses vorhaben,
beruhigend,
so positiv, dass sie es nicht mehr tun. Mhm. Und umgekehrt für die, die halt dort sein möchten oder durch möchten, ist es eine große Unterstützung. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich leicht zu erreichen, da braucht man sich nicht so viel zu überlegen wie für eine Marke. Da gibt es einfach ein paar psychoakustische Prinzipien und ein paar so, ja, was nimmst du da halt? Ganz wichtig eben Naturgeräusche, ja, die sind automatisch, das geht ganz, ganz ins Stammhirn, in die Amygdala hinein im Gehirn. Vogelzwitschern heißt, ich bin sicher. Vogelzwitschern heißt positiv. Mhm. Das kann man immer einsetzen. Das ist wirklich unglaublich.
Das heißt, für die Marke zu produzieren ist schwieriger, weil du weniger frei bist als für das Umfeld.
Ich möchte jetzt kurz auf meine Zeit als Musikproduzent für Künstler zurückgehen. Ja? Da kommt ein Künstler. Das ist eine Person, die hat eine Vorstellung, eine Ausstrahlung, eine Stimme, idealerweise eigene Songs oder zumindest Texte. Und theoretisch könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja wahnsinnig eng und einschränkend, da kannst du jetzt nicht mehr alles draus machen. Aber ich sehe das eher unheimlich als Vorteil, dass du da etwas, das da ist, aufs nächste Level heben kannst, ja. Also aus einem jungen Mädel, das mit der Gitarre Lieder singt, eine schöne Platte, ja, mit einer schön arrangierten Band zum Beispiel. Und bei einer Marke ist es eigentlich nicht anders. Wenn die wissen, was sie wollen, was nicht alle tun, ja, wenn die wissen, was sie für Werte jetzt haben, das Wort ist ein bisschen missverständlich, aber einfach, was sie ausdrücken wollen. Wie schaut das aus? Was tue ich da? Was verkaufe ich da? Wer bin ich überhaupt? Idealerweise auch weitergegeben an alle Mitarbeiter. Dann ist das ein Feeling, das die ausstrahlen. Und das kannst du dann wieder nehmen und vertonen. Also eigentlich ist das leichter.
Mhm. Hast du da so ein Whitebook oder irgendwie so ein super geniales, wo du weißt, das passt für Beruhigung, das passt für Motivation?
Also es gibt Klangeigenschaften, ein bisschen abstraktere, die würden wahrscheinlich zu dem Thema Semiotik auch passen, was sie für eine Bedeutung ausstrahlen. Die weiß wahrscheinlich jeder, der, ich sage jetzt einmal, sich gut auskennt mit Musik. Aber es gibt ein paar Klangeigenschaften, die stärker wirken, wenn du es jetzt für Hintergrundmusik einsetzt. Also das ist ein Beispiel, ist das Tempo. Wobei das für sich allein genommen nicht reicht, aber grundsätzlich kann man sagen, langsame, ruhige Tempi rund um den Ruhepuls führen dazu, dass die Leute sich eher entspannen. Und dann gibt es so dieses Phänomen, heißt, glaube ich, Synchronisierung oder Synchronisation. Es tut mir leid, dass ich es nicht ganz sicher weiß. Das bedeutet, dass du bei schnelleren Tempi mitmachst, mitgehst. Das ist eigentlich das, was die mit den Marschtrommeln bei den Armeen schon seit dem Mittelalter oder vielleicht noch länger gemacht haben. Du gehst in diesen Gleichschritt. Mhm. Und das nutzen eigentlich im Handel doch einige Unternehmen, wenn sie sagen, wir sind schon voll, wir möchten, dass die Leute schneller durchgehen, eher Impulskäufe machen. Das beste Beispiel, das berühmteste, ist immer Abercrombie & Fitch. Die hast schon um die Ecke gerochen und dann war da diese Beschallung. Die ist so laut, dass da einer über 30 nicht reingeht, das wollten sie. Und drinnen wirst du da quasi durchgeschleust. Mhm. Mit Punktbeleuchtung, die Farben knallig und die Musik wie im Club. Ja. Mhm. Und dann kaufst du und hast das entsprechende Erlebnis.
Wenn du unter 30 bist.
Wenn du unter 30 bist. Und für über 30er geht es trotzdem einfach mit Tempo.
Mhm. Naja, aber BPM ist ein Begriff, den die Leute... Hast du das gewusst, was das ist, BPM?
Beats per Minute?
Ja, schon. Oder? Aber das ist ja... Heutzutage ist es ja gängig. Du kannst ja auch auf Playlists BPM auswählen.
Ja, ja.
Wo wir jetzt wieder massentauglicher werden vielleicht. Mhm. Ist genau dieses, man hat dann von binauralen Beats gehört, Meditationsmusik. Ne, man sagt, okay, manche haben es ja selber schon probiert, was es mit einem macht. Und im Endeffekt ist das BPM, wenn ich jetzt zuhöre und keine Ahnung davon habe. Das ist genau, welche Beats sind für mich gerade jetzt in meiner Stimmung gut, um welche Wirkung zu erzielen. Also, ja. Das ist mal die unterste Wirkebene, die ich schon
das
ganz
stimmt,
interessant finde.
Ja. Ich habe zum Beispiel meine beste Erfahrung ist, Naturgeräusche mit generativer Musik oder generativ ähnlich, weil das ist sonst oft zu steil. Die verändert sich, also die geht nicht hundertprozentig nach musikalischen Kriterien vor, sondern die entwickelt sich einfach so.
Meistens, das ist das, was man im Spa hört.
Das ist so Brian Eno.
Ja.
Also das ist so schon ziemlich kunstlastig, aber die haben dann rausgefunden, dass du damit relativ gut so belanglose Flächen beschallen kannst. Und ich habe jetzt sowas Ähnliches mit Naturklängen gemischt, zum Beispiel am WC beim IKEA laufen. Weil auch praktisch oder nur Vogel, die helfen nicht gegen die das Problem der Privatsphäre, was du dort hast. Mhm. Aber diese Klänge, die können ja dieses andere überdecken, sehr gut.
Mhm.
Und das habe ich in Malmö in einem Kaufhaus entdeckt, wo die ein blaues Stiegenhaus hatten und dort waren Meerestiergeräusche, so Seelöwen und so, und mit so eben Sounds dazu und im Grünen und im Roten und immer halt passend. Und es hat mich dermaßen geflasht und ich habe mir gedacht, bist du deppert, die sind so weit da oben. Ja. Und das ist und das kommt so gut an, dass die Schleife ist nur eine Stunde und läuft jetzt seit 4 Jahren, dass das kein Problem ist. Weil du kannst es nicht so wie einen Song, du musst es auch erst ein bisschen abstrahieren.
Es ermüdet sich nicht,
nein.
Du hast diesen Sättigungseffekt nicht.
Und was man dort tut, ist von wegen BPM, man abstrahiert die Zeitachse. Also das heißt, möglichst keine rhythmischen oder wenig, damit du nicht das Gefühl hast, die Zeit vergeht ja nach dem Schlag. Da, ne? Das haut echt hin.
Sind wir jetzt noch bei der Klo-Musik oder jetzt schon
allgemein? Das ist die Klo-Musik, aber das funktioniert überall. Das habe ich in Büros probiert, das habe ich im Klo probiert, das habe ich in Garagen probiert.
BPM, also Beats BPM, per Minute, ist das ein ganz, ist das ein Wert, den du, ohne ihn zu überprüfen, irgendwie auch Intus hast?
Ich habe ihn Intus, ich tue ihn aber nicht für sich nehmen, wie das andere tun. Ich würde nie nach BPM selektieren. Es gibt für mich diese gefühlten BPM, so würde ich mal sagen. Ja. Das heißt, es gibt die ruhigeren oder sich ruhiger anfühlenden und es gibt die schnelleren und es gibt die ganz schnellen. Also wenn ich immer sage, es ist das, keine Ahnung, zu Mittag ein entspanntes Kaffeehaus oder es ist ein schneller Business Lunch, ist ein großer Unterschied. Und am Abend, wenn die Leute eher schon in Trinkstimmung sind, dann kannst du da noch einmal drauf setzen. Das ist alles sehr vereinfacht, ja. Aber es ist schon so, du kannst es mit unterschiedlichen Musikstilen dann so befüllen und es funktioniert.
Ja, aber hören wir uns das doch einmal an, wie das jetzt konkret klingt. Nehmen wir doch eines von deinen produzierten Dingen, die jetzt da dazu passen.
Also wir spielen jetzt zwei Tracks, die bei Vapiano laufen. Eines mit niedrigen BPM um den Ruhepuls und eines rund um die 120 BPM für den frühen Abend. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you. Honest, I do. I need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny their truth. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can we still be friends? If you go, you know you'll grieve me, all in life on you. Beide drücken aber dieselbe gewünschte Markenstimmung aus, die dort ist. Wir sind frisch, Vapiano heißt geh langsam, also relaxed, gechillt, loungig. Wir haben dort immer diesen Olivenbaum, das Echtholz, all diese Dinge.
Es ist ein Restaurant, vielleicht ein Restaurant. Für die, die das nicht kennen.
Ach so, ja, Vapiano ist ein Restaurant, eine Restaurantkette. Und sehr, sehr wichtig ist, das wiederzuspiegeln, dass dort eben die Nudeln selber gemacht werden, all diese Dinge. Auch wenn es jetzt vielleicht eine Kette ist, so ist es doch wichtig, frische Produkte kann man auch hörbar machen, indem man tatsächlich von richtigen Künstlern echt gemachte, echt gespielte Musik spielt. Sehr, sehr wichtig für mich, emotionale Nähe durch Stimme zu erzeugen. Instrumentalmusik schafft immer eine gewisse Distanz. Stimmen sind menschlich, sind nah und drücken halt auch das Echte aus. Und ich versuche dann dort, obwohl ich diese loungige Stimmung habe, immer Songs zu nehmen, die auch echte Instrumente drin haben. Nicht nur reine Elektronik, sondern es sind immer auch gespielte Gitarren oder ein echt Klavier oder ein echtes Schlagzeug dazu. Mhm. Solche Dinge dabei, und das macht einfach ganz, ganz viel aus. Und dann überlegt man sich, in welchen Tempi oder in welchen Stimmungen man diese Songs, die man ausgewählt hat, aufteilt. Und ein Kriterium ist eben das Tempo. Und das hören wir jetzt. früher gab es sogar gerade so Kaffeehausketten, die haben aus ihrer Background-Musik, aus ihrer Hintergrundmusik, haben die dann kuratierte CDs gemacht.
Ja, Starbucks zum Beispiel.
Starbucks, ja.
Hotel Cost in Frankreich.
Genau, das stimmt.
Café Del Mar.
Café Del Mar, wobei das schon wieder sehr elektronisch ist. Aber aber
das waren trotzdem...
Es gibt auf den Balearen die Kaffeehauskette, die heißt Gruppo Cappuccino. Mhm. Und die haben irgendwelche 10 Orte, die sind immer besonders schön, besonders schöne Gebäude. Und, sehr teuer, sehr stylisch, und die Musik ist wirklich sehr
ansprechend.
Sehr ansprechend, und die haben dann immer einen Verlauf wie ein DJ-Set auch gehabt, von den ruhigen Titeln zu den energetischen, aber immer nach gewissen Mottos. Mhm. Einer war vielleicht mal französischsprachige Musik, eins war vielleicht mal eher Bossa Nova, eins war vielleicht eher Jazzy und so weiter, und sehr, 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 sehr gut gemacht. Und die haben dann tatsächlich 1 Million und mehr Umsatz gemacht pro Jahr, nur mit diesen CDs.
Ich habe sie alle.
Du kennst das ja sehr gut. Mich hat das wahnsinnig inspiriert. Ich habe mich dann dort mit dem Musikchef auch immer wieder mal getroffen und habe da einfach versucht, das aufzubohren. Was machen denn die besser und anders als Kuratoren hier? Ja? Mhm. Und es ist eigentlich relativ einfach, die Kultur, Musik oder Hintergrundmusik wichtig in den Vordergrund zu stellen, ist irrsinnig groß auf den Balearen. Das ist einfach dort erfunden worden, siehe Café del Mar, diese ganzen DJs.
Ja.
Und die haben dort immer schon, vielleicht die Brücke zu den 20er Jahren, immer schon auch, weil sie ja unter Franco gar nicht an so wahnsinnig moderne Musik gekommen sind, diese alte, dieses Musak, wie man ja gesagt hat, und auch diese ganzen 70er Jahre, diese sehr kitschige Musik nehmen müssen und haben angefangen, mit dem zu spielen. Und aus dem heraus ist diese spezielle Kultur entstanden. Und so 15, 20 Jahre lang wurde das auch ganz viel nachher neu produziert.
Ja. Ist eigentlich sogar ein eigenes Musikgenre.
Für mich schon, ja, definitiv. Und ich habe dann halt gemerkt, man kann das hier ein bisschen verändert auch sehr, sehr gut einsetzen. Jetzt habe ich noch eine gute Geschichte. Ich habe dann versucht, mit einem befreundeten Musikproduzenten in Mallorca diese lokale Volksmusik oder Folkmusik in die Jetztzeit zu bringen, weil ich mir gedacht habe, das könnte doch wunderbar sein, wenn man diese Folkmusik mit den Ibiza-Elementen, also mit diesem Lounge und diesen ganzen Dingen verbindet und das so quasi zu einer neuen, aber komplett auf Balearen gebrandeten Musik eben macht. Und wir haben das gemacht und diesen Titel produziert, und dann habe ich den, war sehr glücklich, habe den mit hierher nach Wien genommen, habe ihn abgespielt, das gibt's ja nicht, der ist zu langsam, ja. Habe ihn da schneller gemacht um 4 Beats, ja, 4 BPM.
Das ist aber nicht viel jetzt, oder?
Nein, aber das ist wahnsinnig. Macht
einen großen Unterschied,
ja,
okay.
Dann, und da haben wir gedacht, so, jetzt fühle ich mich wohl, und dann bin ich wieder zurückgefahren, das nächste Mal, einen Monat später, ich habe es ein bisschen schneller gemacht, ist so und so, und habe das gestartet. Es war unmöglich, viel zu hektisch, wieder zurück, also von 80 auf 84 und dann wieder zurück. Dann bin ich wieder nach Wien gefahren und es war wieder zu langsam. Und dann habe ich mit einem Musikwissenschaftler geredet, und da gab es, glaube ich, sogar schon mal ein Projekt dazu, aber es ist tatsächlich so, dass das einen kulturellen Unterschied macht, wie schnell du Musik empfindest, weil du schneller bist in unterschiedlichen Orten. Wien ist wahrscheinlich noch relativ langsam, wahrscheinlich hätte ich es in New York auf 92 hinaufdrehen müssen, damit es zur Stadt passt. Aber mir hat das ganz viel beigebracht, dieses Erleben von immer wieder, ich liege falsch, aber es ist nur das Tempo zum Ort.
Aber es ist eine super Geschichte, mich erinnert das auch, also wie viel die Atmosphäre ausmacht, weil wenn du beim Heurigen bist, da schmeckt auch der schlechteste Heckengläscher irgendwie so in der Buschenschank, und zu Hause willst du den nicht trinken in deinem Wohnzimmer, das funktioniert nur dort.
Ja. Ich finde das jetzt einen ganz wichtigen Input für Unternehmen und Marken, die ja international tätig sind. Weil, ich sage meine Unilever oder wer auch immer, ne, oder eben die großen Handelskonzerne, heißt ja in dem Rückschluss von dem, was du erzählst, wie wichtig es ist, dann genau die BPM oder das Soundbranding pro Land, pro Kulturkreis anzupassen. Weil ob ich jetzt eine Rewe in Österreich bin, wo alles irgendwie ein bisschen langsamer ist oder vielleicht dann doch in einem anderen Land, wo es ein bisschen schneller ist, vielleicht sind es ja tatsächlich nur so 2-3 BPM, ne? So wie du jetzt gerade gesagt hast, ist aber nicht viel, oder? Mhm. Ja, aber für manche ist es dann schon viel. Und das finde ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt, auch wenn wir jetzt ganz tief im BPM sind. Mhm. Aber dieses, welche Wirkung erziele ich? Und dann kannst du nicht einfach wieder sagen, ich fahre mit den psychoakustischen Prinzipien einfach weltweit drüber. Es gibt sie, die machen was, aber sie sind, das nehme ich jetzt gerade als ganz wichtiges Learning für mich mit, kulturell nochmal unterschiedlich geprägt und kodiert.
Mhm, definitiv, ja. Also ich würde sagen, im westlichen Kulturraum sind die Unterschiede ein bisschen feiner und man kann wahrscheinlich schon die grundsätzliche Markenstimmung überall nehmen, aber man muss sie schon anpassen, ja. Es ist halt einfach ganz klar, dass du in Südamerika wahrscheinlich diese Mood schon verwenden kannst, aber du musst vielleicht Rücksicht nehmen, dass die einfach zum Beispiel spanischsprachige Titel brauchen, weil sie einfach sonst nicht connecten können, weil das so ein starker Kulturraum ist. Also gerade die spanischsprachige Welt setzt, also das weiß ich auch wirklich in der Markenbeschallung, sehr, sehr stark auf diese Sprache. Ja. Mhm. Und in Asien, du darfst dort einfach keine explicit Lyrics haben. Es ist absolut unmöglich, weder im arabischen Raum noch in Asien, überall muss das raus. Sonst drehen sie dich dort ab. Mhm. Das ist wirklich so. Das sind ganz andere Dinge wieder, die denen wichtig sind, ne?
Also was ich weiß, ist ja, dass in Japan die Stille ein Teil oder ein wichtiger Aspekt der Ästhetik ist. Mhm. Also das ist auch interessant. Ne? Bei uns setzt man so viel auf Musik und dein Podcast, die Episode, geht ganz viel über Hintergrundmusik und ist es zu viel, ist es zu wenig und wie machen wir es richtig? Während wahrscheinlich, wenn jetzt Japaner hier miteinander sprechen würden, sagen, wie viel Stille brauchen wir denn und welche Art von Stille brauchen wir? Weil da gibt es vielleicht auch wieder 50 Shades of...
Auf Still.
Noiseless. Still.
Ja. Ja, auf Still. Das ist ein spannender Punkt, weil was ich nicht weiß, investieren die dann, ich sage jetzt mal baulich vor allem, in die Möglichkeit überhaupt Stille zu erzeugen, weil ja die Lärmquellen bei uns komplett ignoriert werden. Ja. Es wird beim Bau nur auf Preis geschaut, nicht auf raumakustische Ergebnisse. Scheppert alles, was haben wir da? Vielleicht ist das in Japan so, dass die Raumakustik schon so gestalten, dass du still überhaupt hinkriegst. Ja. Könnte sein. Müsste man mal eine Studienreise nach Tokio machen.
Bin dabei.
Ich fahre mit.
Ja, klingt gut. Dabei.
Charlotte, bitte erklär jetzt einmal in verständlichen Worten, was die Semiotik eigentlich ist und macht.
Ja, danke für die Frage. Das Witzige ist ja trotz allem, die Semiotik ist eine uralte Wissenschaft. Also ich glaube, der erste Semiotiker, kann man sagen, war Aristoteles und der ist durchaus ein bisschen länger her. Die Semiotik ist eine ganz spannende Querschnittsdisziplinwissenschaft, die sich mit der Bedeutung und Entstehung von Zeichen auseinandersetzt. Die kürzeste semiotische Definition ist, ein Zeichen ist etwas, das für jemanden für etwas steht. Ich lasse mal kurz sickern, ich wiederhole es nochmal, damit man nicht zurückspulen muss. Ein Zeichen ist etwas, das für jemanden für etwas steht. Und da sind wir genau in der Ebene zu sagen, ein Apfel ist nicht nur ein Apfel oder ein Soundlogo ist nicht nur ein Soundlogo. Es ist das, was dahinter steckt und eben an Zusatzbedeutungen aufgeladen ist. Die Semiotik, und da sind wir genau in Markenkommunikation drinnen, in Werbung drinnen. Wir brauchen Zeichen, um Bedeutungen und Botschaften zu vermitteln, um eine Wirkung, eine Denke, ein Verhalten zu erzeugen. Und in der Werbesemiotik oder Markensemiotik setze ich mich genau damit auseinander, welche Wirkungen werden erzeugt. Das heißt, in der Semiotik wäre ich auch ganz gern gefragt, wie viele Leute hast du befragt? Niemanden. Die Semiotik ist viel Recherche, ist sehr viel Analyse. Ich gehe sehr viel zurück, wann ist es entstanden? So ist es bei Sound wahrscheinlich auch. Wann sind gewisse Musikrichtungen entstanden, Klänge entstanden, wie auch immer man das alles nennt. Also ich tue mir ein bisschen leichter bei Farben, Formen, bei Schriften. oder bei Wörtern. Also wenn man jetzt ein Wort hernehmen würde, würde ich sagen, wann hat das Wort seinen Ursprung etymologisch? So könnte man es beim Sound sicher auch machen. Was ist die etymologische Herkunft dieses Sounds? Was bedeutet da? Warum wirken Streicher anders als eine Gitarre oder ein Bass? Oder wann kamen die dazu? Also diese Dinge beschäftigen mich, dieses, wo kommt's mal her? Wie hat sich's verändert? Wie haben sich möglicherweise Bedeutungen und Bedeutungsräume verändert, Aufladungen verändert? Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher hatten. Der Kontext ist entscheidend. Also auch dieses, selbst wenn ich nur in Österreich bin oder jetzt nur auf Wien schaue, kann sein, dass die Bedeutung von etwas heute ganz anders ist als noch vor 50 Jahren. Wir haben im Vorgespräch über den Heurigen gesprochen, ne? Dieses, die Schrammelmusik, die war damals was ganz was anderes möglicherweise von der Wirkung her, vom Erleben her. Wenn ich heute zum Heurigen gehe und die Schrammelmusik höre, dann tut's was anderes mit mir als möglicherweise
vor 100
noch
Jahren.
Genau. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, ein Zeichen bleibt nie ein Zeichen in seiner Bedeutung. Und das ist es jetzt. Und weil das das ist, bleibt es jetzt 100 Jahre so. Wir müssen immer diesen semiotischen Radar anhaben und sagen, Moment, was verändert sich gerade? Gibt es eine Veränderung in der Bedeutung, in der Botschaft? Das ist jetzt vielleicht alles etwas abstrakt. Aber wie gesagt, auf der Musikebene tue ich mir gerade ein bisschen schwer. In den anderen Ebenen kann man sagen, Farben zum Beispiel verändern ihre Wirkung in kulturellen Räumen, aber auch in der Zeit. Wenn wir jetzt an die Zweite Weltkriegszeit denken, dann wissen wir, dass Farben andere Kodierungen oder andere Bedeutungen bekommen haben. Sondern es ist die Frage, also politische Parteien ist ohnehin spannend, ne? Dass eine ÖVP sagt, wir sind nicht mehr die schwarze Partei, wir sind die türkise Partei. Ne? Die haben sich was dabei überlegt, wieso legen wir schwarz ab und wollen türkis sein. Also das ist ganz spannend, dieses wirklich zu überlegen, sind wir das noch, sind wir diese Farbe, sind wir diese Typos, sind wir dieser Sound, was ist das, was wir vermitteln wollen?
Inwiefern können Fachleute wie du jetzt darauf achten, dass eine Hintergrundmusik zum Beispiel kaufanimierend ist?
Ich würde sogar noch ein bisschen ausholen und nicht nur das Kaufanimieren, sondern überhaupt mal, was verändert im Menschen, wobei die Grundlage hast, eigentlich Edu Bernhard schon sehr gut gelegt. Ich finde das Wort Psychoakustik ja auch wahnsinnig wertvoll in dem Zusammenhang, weil die Psychologie und die Semiotik ja zwei Seiten einer Medaille sind. Das eine ist dieses, wie funktionieren Menschen? Und die andere Frage, die sich die Semiotiker stellt, was ist eigentlich im, wie soll man es bei Musik sagen oder bei Klang, was ist das Trägermaterial sozusagen? Also bei einem Werbeprint wäre es halt ein Poster, ein Plakat, eine Anzeige. Da ist es ein Klangkörper, ein Musikstück. Ne? Also was steckt da eigentlich drinnen in diesen verschiedenen Ebenen? Wenn ich jetzt BMW zum Beispiel hernehme, Freude am Fahren, ist so der Claim und es ist der Markenkern ist die Freude und die Frage ist jetzt, wie machst du ihn auf den 5 Ebenen erlebbar und natürlich auch, wie mache ich ihn auf der Soundebene erlebbar und da gibt es jetzt das schöne Beispiel mit den E-Autos, wo sie sich ja auch überlegt haben, ein E-Auto hörst ja nicht mehr. Also ich bin Motorradfahrerin und durchaus auch schon etwas betagter. Also für mich war dieses, ein Motorrad muss laut sein. Wenn ich das Motorrad nicht mehr höre, das ist kein Motorrad. Also das hören wir ja dann, wenn wir mit Konsumenten, mit Menschen sprechen. Dieses raus aus der Gewohnheit, plötzlich fehlt, also die Absenz eines Geräusches macht was mit mir. So zum Thema Stille auch. Das macht, wenn das Motorrad nach nichts mehr klingt, kann das kein gescheites Motorradl sein. Ich muss den Motor hören. Bei den Elektroautos ist es ja ähnlich. Wenn ich das nicht höre, kaufe ich das dann? Was ist denn das für ein Auto? Das ist so, also manche Böse sagen, das ist eine fahrende Nähmaschine oder sowas. Also dieses, hat das noch die Kraft, hat das die Power, wenn ich den V12 oder V8 Motor nicht höre? Und das ist ein schönes Beispiel, wo die Semiotik mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat, wenn man vielleicht auch nicht als semiotisches Projekt gesehen hat. Aber man hat sich ja bei den Elektrofahrzeugen von BMW auch überlegt, wie kann man die Dinge, wie kann man es vertonen? Und BMW hat mit Hans Zimmer zusammengearbeitet, vielleicht hast du sicher auch, du nickst schon. Wie klingt denn der Start, wenn es Freude am Fahren in Elektromobilität ist? Wie klingt es, wenn wir stehen bleiben? Wie klingt es zwischendurch? Wie klingt Beschleunigung? Wie klingen verschiedene Fahrmodi, die ich einstellen kann? Also wie klingt Eco? Wie klingt Komfort? Wie klingt Sport? total interessant, also sagen, künstlich Klänge zu erzeugen, um jetzt im Fahrgast eine Wirkung zu erzeugen. Jetzt kann ich sagen, keine Ahnung, wenn ich nach Preis gehe, ist mir wurscht, dann suche ich mir irgendwie den günstigsten Anbieter, der irgendwelche anderen Kriterien erfüllt mit größter Ladefläche, damit ich beim Discounter einkaufen gehen kann. Wenn es mir aber um diese anderen Elemente geht, sozusagen, ich bin jemand, der inspirativ ist, da sind wir in der Neuropsychologie, was bin ich für ein Mensch, was suche ich? Und wenn ich genau diese Freude mag und die Entdeckung mag und die Inspiration, dann sage ich, dann will ich aber so ein E-Auto von BMW. Mhm. Ich kenne die ganze Geschichte dahinter nicht. Aber dann sage ich, komm, mach eine Probefahrt. Und dann sind wir in dem drinnen, was du jetzt hier erzählst. Natürlich ist es das Fahrzeug an sich. Aber allein, dass ich merke, hey, aber da höre ich was. Mhm. Ne? Also wir denken ja nicht. Das ist wieder das Unbewusste, was du auch gesagt hast. Stammhirn, limbisches System, alles wird angeworfen. Mhm. Vertraute Gefühle, Sicherheit. Ich höre die Kraft, ich spüre die Kraft. Und das Schöne ist ja, was wir bis jetzt noch gar nicht irgendwie vielleicht so erzählt haben, dass diese Sinne ja miteinander wirken. Mhm. Ne, dieses, wenn ich was höre, wirkt es auf das, was ich sehe. Das, was ich sehe, wirkt auf das, was ich höre. Das, also dieses, es wird permanent im Hirn, das ist ja die Kraft des Gehirns, die das zusammensetzt. Und auch das ist höchst semiotisch, weil ich als Semiotikerin natürlich diese neuropsychologischen Grundprinzipien kennen muss. Weil sonst kann ich sagen, okay, ich sehe da was, aber was heißt das konkret? Ich gebe da noch gern Handlungsempfehlungen, zu sagen, da könnte mir möglicherweise was verändern am Klang oder das ist eben zu wenig Kraft, das ist noch zu soft. Also hier, wie können wir da mit Vertonungen nochmal eine andere Wirkung reinbringen? Und das ist diese semiotische Aufladung von Dingen. Also was steckt drinnen, außer dem, was offensichtlich wahrnehmbar ist? Aber was ist das, was tatsächlich wirkt? Und das ist das, worum es uns geht, also die jetzt hier als den Experten für Sound und mir als die in Analyse ist, wie können wir die Wirkkraft erhöhen?
Da stellt sich jetzt mir die Frage, kann man jetzt in unserem Audiobereich, den wir jetzt besprechen, wenn es darum geht, Codes zu vermitteln, mit Hilfe der Semiotik die Message verstärken?
Ja, natürlich kann man das, also tut man automatisch. Ein Lieblingsbeispiel von mir, wie viel rhythmischer Gehalt darf denn die Musik haben? Ich sage ein Beispiel, Hip-Hop oder Rap oder ähnliches Zeug hat eine unglaublich basslastige Struktur. Ja? Das heißt, dort ist der Beat eigentlich der Kern. Oft sagen die ja nicht, wir haben einen neuen Song geschrieben, sondern einen neuen Beat, ja. Mit dem alles losgeht und dann kommt halt ein bisschen Musik dazu und entsprechend die Botschaft. Oder elektronische EDM, Electronic Dance Music, so typischer Vertreter, Avicii, sehr kommerziell, aber es geht wieder sehr stark um den Beat. Ja? Oder Nora Jones, man sagt immer böse, ja, so Starbucks-Jazz. Aber das ist sowas, wo der Rhythmus sehr leise ist, aber die Stimme ist total im Vordergrund. Und vielleicht auch ein bisschen die Instrumente. Mhm. Damit erzeuge ich eine komplett andere Wirkung, weil da habe ich ja schon allein die Botschaft, das ist jetzt hier Party oder das ist jetzt hier nur jung und solche Dinge. Mhm. Es ist schon ganz auf einer einfachen Ebene auf diese Art sehr gut möglich. Oder eben, ich will Nähe oder Distanz. Instrumental oder vokal. Mhm. Ja. Ist schon damit allein ein totaler
schon
Unterschied.
Schon auf den Punkt gebracht.
Genau.
Mhm.
Vielleicht kann ich nur was sagen, wie ich in so Projekte reinkomme. Mhm. Das, was du erzählst, ist ja, du wirst wahrscheinlich jetzt, zumindest hast du mich noch nie beauftragt, wir haben noch nichts gemeinsam gemacht, aber schön wär's.
Ja.
Das heißt, du machst das eben, weil du psychologische, psychoakustische Prinzipien hast, denen folgst und sehr viel über Marken auch weißt. Das ist ja nicht immer so gesetzt und es muss auch nicht sein. In der Semiotik, ich sehe mich ja fast wie eine Gutachterin, die in solche Projekte reinkommt, wo oft dann eigentlich die Auftraggeber kommen und sagen, es ist gut, aber irgendwas stimmt nicht. Und das ist dieses, du hast dann kein Argumentarium dafür, also jetzt nicht nur auf Sound, sondern generell auf Werbebotschaften. Ich sage, dieses im Bauch, dieses Gefühl zu haben, ich weiß nicht, wir brauchen für die Marke oder für die Botschaft, irgendwas müsste anders sein, aber ich kann nicht sagen, was. So, jetzt sind dann die Agenturenberater natürlich völlig hilflos, weil sie sagen, pff, und jetzt machen wir irgendwie 20 Varianten und dann hast du genau die Situation, wo du sagst, so und was ist es jetzt? Und dann macht man Abstimmung, dann fragt man noch irgendwie die Frau, die Kinder, die Nachbarn und den Kindergarten und glaubt, man hat da Marktforschung gemacht. Und im Endeffekt macht man es damit viel, viel kaputter, als es eh schon ist. Und wenn, da komme meistens ich dann ins Spiel Ich muss sagen, irgendwo passt das Bauchgefühl nicht. Ich finde, es ist immer noch zu spät. Schöner wäre es, schon früher dabei zu sein. Aber ich bin dann so diese Schnittstelle zwischen der Intention und der Positionierung der Identität der Marke oder dessen, was sie jetzt gerade eben machen wollen und dem, was dann eben an Umsetzung passiert. Dass ich dann reingehe und sage, trifft das jetzt eben genau diese Bedürfnisse? Ist die Botschaft in der Stärke, wie sie sein könnte, wirklich umgesetzt? Und dann könnte ich sagen, eben an dieser oder jenen Stelle habe ich das Gefühl, dass da zu viel Rhythmik drin ist, dass da irgendwo eine Mikroaggression möglicherweise mitschwingt, die kontraproduktiv ist. Und dann wird es interessant, weil dann gibt es plötzlich diese Zusammenarbeit im Dreieck zwischen Auftraggeber, zwischen mir und, ich sage mal, der Agentur oder dem Berater, wo man sagt, okay, und wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann sind wir aber nicht in den Schleifen, dass wir Dinge 100-mal irgendwie machen, sondern dann ist da eine Instanz dazwischen, die sagt, ich weiß, was ihr wollt, ich weiß, was kodiert werden soll und ich schaue mir das andere an, ob das drinnen steckt oder wo wir da die Wirkkraft höher bringen können. Ich habe ein Beispiel von Siemens, die haben vor Jahren einen Image-Spot gemacht, der bei den Salzburger Festspielen gelaufen ist. Also es war jetzt nicht nur Sound, aber es war eben ein Image-Spot, also Bild und Sound und gesprochene Sprache. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt und die haben gesagt, du Schau, kannst du das mal anschauen? Wir finden, dass er richtig gut ist, aber irgendwas ist, wir wissen nicht, was es ist, irgendwas stört uns. Dann habe ich den angeschaut und habe gemerkt, okay, irgendwas stört mich auch. Und dann geht es in diese Kleinteiligkeit rein, also das Semiotik vielleicht von dem, wie das funktioniert. Ich gehe bis ins kleinste Element, weil ein Zeichen ist ein Klang, ne? Es könnte eine kleine Sequenz sein, es ist ein kleiner Ausschnitt, es ist, wenn ich auf der Bildebene bin, es ist nicht nur die Frau, die da sitzt, es ist tatsächlich, welche Haare hat sie, sind die kurz, sind die lang, sind die braun, welche Frisur hat die Brillen, hat sie keine, wie sieht sie rein, was sind die Micro-Expressions, also so klein gehe ich in die Details rein, um da rauszufinden, was ist drin und in dem Fall war es wirklich so, dass wir gesagt haben, es ist was am Gesichtsausdruck der Person, der Frau, die da in der Bank gesessen ist, dass da ein Ausdruck von Angst drinnen ist. Die sitzt doch noch alleine in einem Waggon. Es gab einen Zoom ins Auge rein und der Sinn war zu zeigen, Siemens ist überall drinnen. Da haben wir dann geschaut, okay, nämlich genau diese Ebene, was ist auf der Bildebene, was ist auf der Klangebene und da ist sehr viel Sound, da ist Klang, das ist total spannend und dann gibt es auch den Layer mit der Stimme drüber und dann gibt es auch noch Text drüber. Also sieht nicht so komplex aus, wie es jetzt ist dann in der Analyse. Und was wir festgestellt haben, da ist, wir haben dann andere Bildsequenzen gesucht von der Frau und haben aber dann im Ton auch nochmal was reduziert, weil genau der Soundeffekt, da war das Bild gar nicht so von der Micro-Expression, diese Ängstlichkeit, aber der Sound hat da nochmal was reingelegt, dass in der Wahrnehmung dann plötzlich sowas war wie dieses, oh, es ist irgendwie besorgniserregend, was da passiert. Und das ist aber was in den ersten 3 Sekunden passiert ist und damit als Gesamtstimmung im ganzen Spot zu spüren war. Und dass das dann rausgenommen worden ist, eben durch das, nehmt da mal was raus im Sound und versetzt den Sound oder den Einsatz dieses Beats dann nach den Schnitt, hat komplett was verändert und dann habe ich gesagt, boah, danke, jetzt sind wir total erleichtert.
Das
ist es. Ja. Also was da ganz ein wichtiger Aspekt ist, da von wegen, jetzt sind wir wieder im Gehirn, der Klang ist 5-mal so schnell wie das Bild.
Oh ja.
Das heißt, dieser bedrohliche Sound, der kulturell kodiert ist von all den Horrorfilmen, den spannenden Filmen mit den Orgenszenen, die alle auf die ähnliche Art, das ist ja auch semiotisch, Weiße Hai, diese Sounds und Bässe und all diese, wie man Spannung erzeugt, Dissonanzen etc., das macht Schnipp und du hast sofort unangenehm bedrohlich. Ja? Und das kannst du, bis das Bild da ist, ist es schon zu spät. Und das kriegst du nicht weg in so einem kurzen Spot.
Das ist interessant, dass das viel schneller ist.
Nicht mal zu schnell.
Aber zum Visuellen zurück, du hast vorhin, Charlotte, die Farben angesprochen, wie wichtig die Farben sind. Und in Krankenhäusern arbeitet man ja in unterschiedlichen Stationen, also mit Pastellfarben und beruhigenden Farben. Das weißt du selber, was da eingesetzt wird, sicher besser als ich. Aber weißt du, warum in Krankenhäusern keine Musik läuft?
Also ich habe niemanden gefragt, ich kann jetzt nur meine Hypothesen dazu äußern, weil sie es nicht falsch machen wollen, weil es tatsächlich die Frage ist, und welche Musik setzen wir ein? Ich glaube, es ist vielleicht tatsächlich eher so eine Hilflosigkeit, wie gehen wir damit um? wenn ich jetzt den Bernhard zuhöre, könnte man sagen, ja, es gibt vielleicht schon nochmal so psychoakustische Effekte, die man nutzen könnte. Ich nehme jetzt mal die Onkologie raus und sagen, da sitzen ja Menschen drin, die Angst haben, weil sie vielleicht auf eine Diagnose warten oder schon eine haben. Und wie könnte man damit umgehen? Da ist die Stille ja zum Beispiel was total Bedrohliches, weil wir wissen, es wird immer stiller, umso näher es dem Ende zugeht. Also da mit Klängen zu arbeiten, könnte ich für sinnvoll erachten. Aber trotzdem, da brauchst du echt einen Profi. Ja? wie geht man damit um? Ich habe keine Antwort drauf, warum es nicht so ist. Möglicherweise ist es auch zu viel, wenn du dann in den verschiedenen Stationen hin und her fährst und überall hast du eine Beschallung. Ich würde es vielleicht nicht in der Ambulanz machen, wo totaler Trubel ist, weil er ist eh so laut. Ja? Also da jetzt nochmal drüber fahren, weiß ich nicht. Also ich würde es dann, wenn dann sehr, sehr fokussiert, sehr gezielt, sehr reduziert einsetzen. Vielleicht in ein MRT, also da gibt es ja auch schöne Konzepte, wie man MRT-Räume schon umgestaltet hat, um die Angst zu nehmen, den Kindern mit Klaustrophobie, möglicherweise auch mit Musik zu arbeiten, um ein komplettes Reframing vorzunehmen. Bevor ich in Soundbranding gehe, würde ich da wirklich eine Patient-Journey-Analyse machen auf den Stationen, um mal zu schauen, wie geht's dir dort? Was sind die Gefühle, die da sind? Könnte man die irgendwo neutralisieren oder zumindest ein bisschen abschwächen? Und wie könnte man das machen? Das wäre für mich eigentlich der richtige Zugang dazu.
Und zum Thema Krankenhaus ist interessant. Ich habe mal mich beschäftigt, wie, warum, was könnte da passen? Habe mir auch ganz viele Studien besorgt. Da kommt heraus, dass es zwar wahnsinnig viel Musik gibt, die man bei OPs und in diesem, also angstlösend, aber auch schmerzhemmend, bis auf Musikstücke herunter, gibt es da Bach und Mozart zum Beispiel einzelne Musikstücke, die sind wissenschaftlich erwiesen, dass die tatsächlich Schmerzempfinden reduzieren. Da gibt es also Info. Das andere ist, glaube ich, eine Sache, die überall gilt: ein Wartezimmer, ein Wartebereich ist jetzt wirklich. Auch beim IKEA, wenn du auf die Möbel wartest, ja, bei der Ausgabe werden die Leute wahnsinnig aggressiv. Am Samstagvormittag und in einer Wartezone, ich bin eben nicht der Meinung, Ambulanz ist der Horror pur, da, wo man sich denkt, kann ich mich bitte rausswitchen, ist unerträglich oft, ja. Und ich glaube, das könnte schon funktionieren. Ich würde dort nur keine Musik, sondern nur Klänge machen, die einfach da sind, ja. Die merken die gar nicht bewusst, aber sie helfen. Und ansonsten liegt es, glaube ich, eher an der fehlenden Fantasie bei öffentlichen Spitälern, da geht es einfach darum. Wir wissen alle, wie sie Spitäler bauen und was passiert. Das ist im Privatspitalbereich habe ich schon gehört, dass es das in anderen Ländern durchaus gibt. Also es ist und auch erfolgreich gibt. Es gibt, glaube ich, eine Kinderkrebsklinik irgendwo, wo sehr viel Sound, wo das auch wirklich funktioniert, eben zusammen mit den richtigen Farben. Ganz wichtig. Und ansonsten ist es einfach eine Frage des, wie soll ich sagen, des sich Befassens und des Willens.
Ich habe ein sehr spannendes Beispiel, das ich auch gern bei Vorträgen einsetze. Es gibt eine Bank in Südamerika, die BBVA Bank. Kann man mal googeln, da findet man ein bisschen was dazu. Das ist eine der, wenn man so, erfolgreichsten Banken, wenn man dem Internet so vertrauen mag. Und was ich damals recherchiert habe und gern teilen mag, ist, dass die sich sehr intensiv mit dem Thema Marke auseinandergesetzt haben. Also einerseits auch eben mit Raumgestaltung, mit Architektur, aber eben auch, also durchaus mit allen fünf Sinnen, wie können wir die Bank besser für unsere Kunden, Kundinnen erlebbar machen und was braucht jede Zone. Also nicht nur dieses auf die Kunden oder auf die Marke, so ein Sound drüberlegen, ein Soundkonzept, sondern wirklich die Bank in verschiedene Soundzonen zu zerlegen und da auch zu sagen, was ist denn unsere Customer Journey, so was machen denn die Leute in der Bank? Also da sind wir ja sehr in dieser, eigentlich einer semiotischen Customer-Analyse drinnen, wo gehen die rein, was sollen die dort machen? Möglicherweise befragt man sie dann auch, wie fühlen sie sich wo, um genau diese emotionalen Zustände zu erfassen. Und dann zu sagen, okay, wo tun wir denn noch was hin? Das ist wieder Architekturkonzept, ist total interessant. Und die haben das gemacht, die BBVA Bank in Südamerika, Soundzonen zu installieren und das auch noch mit Temperatur eben gemeinsam zu koppeln. Und sagen so, und im Also es wird möglicherweise immer wärmer, umso mehr wärmer man, umso näher man an den Kern zum Berater, zur Beraterin kommt. Aber auch nicht zu warm, dass man dann wieder ins Schwitzen kommt. Also eben dieses, was möchte ich, und das finde ich eigentlich die spannendste Frage, was möchte ich an Emotionen, an somatischen Gefühlen in meinem Gegenüber bei den Menschen, Patienten, Konsumenten, Mitarbeitern, wie auch immer, was möchte ich dort bewirken, dass sie sich wohlfühlen? Weil das müsste eigentlich unser oberstes Ziel sein, dieses Wohlgefühl zu erwirken und einen Resonanzraum zu schaffen. Da geht es nicht darum, dass ich will verkaufen, sondern wie schaffe ich Resonanzräume, weil in Resonanzräumen entsteht dann eben das gewünschte Verhalten.
So eine Bank hätte ich auch gern bei uns.
Ich würde da noch ergänzen, weil das fasst jetzt das zusammen, was wir jetzt die ganze Zeit reden. Musik oder Klänge sollten nicht auffallen, sie sollten resonieren. Mhm. Und das, glaube ich, ist es für mich gerade so in der Essenz, dieses, weil ich will ja nicht, dass da jetzt die Musik und ich weiß nicht, was er kann, ist, schau, das ist Mozart oder das ist jetzt irgendwie der Falco oder was auch immer. Ja. Sondern dieses unbewusst, es ist was da und es wirkt, aber ich höre es vielleicht gar nicht, genau. Im Sinne von, ich nehme es so bewusst wahr.
Ja, da gibt es sicher auch dieses Wort Bewusstseinsschwelle und ich finde, man muss eigentlich genau an der Bewusstseinsschwelle operieren, also zum Beispiel auch mit der Lautstärke, weil ich finde immer, das Schönste ist, du bist irgendwo und du kriegst es nicht mit. Und du sitzt da und es ist super und dann geht deine Begleitung vielleicht auf die Toilette und du bist allein. Und wenn du einer von den Letzten auf diesem Planeten bist, die dann nicht sofort das Handy rausziehen, sondern einfach mal schaust, was um dich passiert, dann wirst du auch plötzlich vielleicht das Lied wahrnehmen. Und wenn in dem Moment, wo du dieses Bewusstsein kriegst, das, was Gutes ist, was du hörst, was angenehm ist, wo du dir denkst, boah, ist eigentlich lässig, hat Qualität oder spricht mich an oder passt zu dem, was ich sehe, dann hast du gewonnen. Das ist genau das, um was es geht. Und dann kommt vielleicht die Person wieder oder es ist eh ein schöner Sonnenuntergang am Meer und du brauchst gar nicht mehr das Bewusstsein auf der Musik lassen, du kannst es wieder ziehen lassen. Das ist für mich so, das wäre so der Idealfall, das hinzukriegen.
Bernhard, was wir da jetzt hören, ist eine KI-produzierte Musik. Mhm. Wie kannst du die KI in deiner Arbeit einsetzen?
Ja, da fange ich jetzt mal bei dem Punkt an, wo die Charlotte von Soundlogos gesprochen hat und dem Teil von Branding, den viele Firmen ja doch ganz gut durchführen. Also sie haben natürlich ihr visuelles Branding und machen vielleicht auch ein Soundlogo oder zumindest eine Signatur, die dann immer wieder kommt. Also mein berühmteste Beispiel ist T-Mobile vielleicht, aber es machen andere auch. Das Lied vom Hoferpreis, dass das mittlerweile instrumental drunter gelegt wird, ist schon durchaus Soundbranding. Was man jetzt tun müsste, ist, wie kann ich jetzt mein Markenfeeling in die Fläche kriegen? Und ich brauche jetzt aber 1000 Lieder, weil damit ich genug Abwechslung habe und nicht jeden Tag selber hören muss, siehe wieder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, da brauche ich halt meiner Meinung nach 1000 Lieder. Das ist einfach das, unter dem fange ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht an. Damit kriege ich die Abwechslung. Kann eine Woche lang hörst du nicht dasselbe, 2 Wochen hörst du vielleicht nicht dasselbe. Und wie soll ich jetzt aber, je nachdem, was die Marke braucht und was du vielleicht, Charlotte, herausfindest, was geht und was nicht geht, und dann sitze ich da und finde jetzt, was jetzt handelsübliche Musik oder kommerzielle Musik betrifft, vielleicht 100 Lieder. So, dann sitze ich da und kann das nicht nehmen, weil mit 100 Litern kannst du nicht Flächen beschallen auf Dauer. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich die KI, die kann aber, wenn ich eine wirklich gute Analyse habe, also das heißt, ich muss natürlich ganz genau wissen, was ich will von der Musik. Und ich muss es nicht nur von den musikalischen Attributen wissen, ich muss es tatsächlich auch von dem, was sie ausdrückt, wissen.
Das heißt, ganz konkret musst du die Aufgaben stellen, um ein befriedigendes Ergebnis
zu bekommen. Richtig, also das Prompting, wie man sagt bei der KI, ist entscheidend. Ja. Und das ist das, was alle eben unterschätzen, weil es kommt ja so schnell ein schönes Bild oder irgendein Lied und der Banalitätsgrad ist extrem hoch in dem Bereich. Und wir haben uns jetzt 6 Monate lang die Aufgabe gestellt, wie kriege ich das auf ein Niveau von dem, was es ausdrückt und was es für eine Stimmung erzeugt, die auf einem ähnlichen Level ist wie handelsübliche Musik. So. Mhm. Und wenn ich das kann, dann kann ich plötzlich die Anzahl produzieren, die ich brauche. Ja? Und in dem Moment kann ich wesentlich mehr Stimmungen in die Fläche kriegen als vorher. Das wäre nie gegangen. Mhm. Und das ist extrem cool, weil es ja eben oft um die Wahrnehmungsschwelle geht und weil es einfach oft nicht darum geht, den Liedern zu folgen, sondern ich brauche einen Musikteppich, der genau dieses angenehme Gefühl erzeugt, das zu meiner Marke passt. Das kann ich jetzt plötzlich tun. Das ist der große Unterschied.
Mhm. Aber komplett ohne Emotion, oder? Das, was die KI einfach nicht kann, ist... Das, was der Mensch an Emotionen hineinbringen kann, oder fällt das bei Hintergrundmusik gar nicht so ins Gewicht?
Das ist ein interessanter Punkt. Das stimmt. Also das Wort Emotionen würde ich da nicht nehmen. Emotionen kann das sehr gut transportieren. Was es natürlich nicht kann, ist eine künstlerische Essenz oder eine künstlerische Botschaft transportieren. Aber wenn das eine Funktionsmusik ist, ist das eine ganz andere Geschichte. Und auf das kann ich alles eingehen.
Funktionsmusik ist ein interessanter Begriff überhaupt.
Genau, also das ist der entscheidende Begriff für mich. Mache ich jetzt hier Kunst oder mache ich jetzt hier hat das eine Bedeutung in einem anderen Kontext? Gebrauchsmusik ist vielleicht das bessere Wort. Eine Musik, die man für etwas benutzt, die hat nicht denselben Anspruch wie eine künstlerisch gestaltete Musik. Ich finde die Trennung von Gebrauchsmusik und künstlerischer Musik einfach entscheidend. Ja. Und ich weiß schon, in den 70er Jahren, da gab es diesen Komponisten, der die Römerquelle-Musik und diese Sachen, das war schon wirklich super. Und es gab Textkunst von H.C. Artmann für Humanik, das war schon alles toll, ja. Aber ich sehe es bei der Lutz-Werbung eher nicht so, ja. Nur oder beim Spar oder auch das Hofer-Preislied.
Es hat sich halt die Gesellschaft auch verändert.
Ja, das meine ich.
In den letzten 40 Jahren.
Es ist halt einfach alles so banal geworden.
Warum, Charlotte, ist es heute so schwierig, Restaurants, Geschäfte und so weiter ohne permanente Beschallung zu finden? Wollen das die Kunden überhaupt? Fragen das die Leute überhaupt? Gibt es Studien dazu? Was kannst du dazu sagen?
Ich nenne es mal FOSS, Fear of Silence. Also ich glaube tatsächlich, in unserer Kultur ist es diese Angst, nicht zu beschallen, nicht irgendwie das zu bieten, weil viele eben auch nicht an die Kundinnen denken oder an die Marke denken, weil es wieder darum geht zu sagen, ich glaube, die wollen das und wenn wir die Gen Z da haben wollen, dann müssen wir jetzt diese Musik spielen und wenn wir die haben wollen, müssen wir das spielen. Und das ist genau der falsche Zugang, zu sagen, ich will es jedem recht machen, wo wir eigentlich ganz am Anfang schon waren. Ne? Dieses, kann es jedem gefallen? Nein, bitte, es darf gar nicht jedem gefallen. Und ich sehe es auch so wie du, eigentlich müsste man es auch reduzieren und mir fällt jetzt spontan eins meiner Lieblingsrestaurants ein, der Neumeister Saziane in Straden, exklusive Küche und dort gibt es natürlich überhaupt keinen Sound. Also im Sommer ist es schön, wenn du dann sitzt auf der Terrasse und hörst auch die Umgebungsgeräusche, dann hörst die Kirche. Warum? Weil die halt bewusst wollen, dass du die Klänge des Restaurants, des Essens, dass du einen Fokus, und da sind wir genau wieder dem, welche Ablenkung habe ich? Dieses, den Fokus auf etwas setzen kannst du nur mit bewusster Inszenierung von Stille. Ich nehme nur diese Geräuschkulisse wahr. Und ich glaube, dass viele eben auch eben wegen, ich nenne es eben FOSS, ne, Fear of Silence, diese Angst vor der Stille, die wir auch haben. Und wir sehen sie auch, jeder hat immer irgendwas im Ohr. Ich sehe Leute durch den Wald laufen mit irgendwas im Ohr, wo ich mir denke, wieso koppeln wir uns so ab von dieser Welt. Also ich verstehe es persönlich nicht, aber ich will kein Urteil treffen. Den Eindruck, den ich habe, dass wir diese Beschallung brauchen, weil wir unseren eigenen Sound gerne bei uns haben, weil es eben in der Welt da draußen zu viel wird, zu laut wird. Und du musst ja nur wohin gehen, wo du merkst, da ist Musik, da ist Musik, da ist Musik und jeder macht es noch lauter. Nein, also ich weiß, ich habe keine Studie dazu, warum, wieso, weshalb. Ich sehe es nur als eine Zeitgeisterscheinung, würde ich mal sagen, dass es nicht nur intensiver wird, immer lauter wird, sondern wir eben Dingen hinterherlaufen mit dem Wunsch, alle zu erreichen.
Mhm. Mir hat vor kurzem ein Freund erzählt, er war in Valencia auf Urlaub und hat gesagt, irgendwas war komisch und es hat sich komisch angefühlt und dann ist er draufgekommen, dass dort nirgendwo Hintergrundmusik läuft. Ich dachte, ich muss sofort dorthin fahren, das wäre ein Vergnügen für mich, mich stört das wahnsinnig. Hat denn die Hintergrundmusik, glaubt ihr, überhaupt eine Zukunft?
Ich glaube, wir haben jetzt hier sicher eine Stunde oder länger gesprochen, wo für mich ein ganz klares Ja zu Steuerung von Hintergrundkulissen, Soundkulissen ein riesen Vorteil ist, eine riesen Wirkkraft hat für, ich nenne es mal, Unternehmen, Marken oder Institutionen, die sich mit Menschen ernsthaft auseinandersetzen und überlegen, welche Wirkung wollen wir in welchen Räumen erzielen. Darum sage ich Ja zu einer strategischen Überlegung, aber nicht zu einer bewussten Beschallung, sondern wirklich zu diesen semantischen Wirkräumen schaffen, um Gefühle, Stimmungen und Wohlgefühl zu erzeugen. Also ich würde sagen, Hintergrundmusik ist eigentlich ein diffamierendes, diskriminierendes Wort, weil es so dieses Hintergrund ist und nicht Hauptgrund, also rein semiotisch betrachtet. Mhm. Eigentlich müsste man sagen, es geht um Soundkonzepte, die einfach wirklich auf einer somatischen Ebene eine Wirkung erzeugen. Und dafür muss ich einfach die Marke kennen und ich muss die Menschen kennen und psychologische Wirkmechanismen. Dann würde ich sagen, bitte macht's das. Ansonsten würde ich fast sagen, bitte gehen wir doch in die Stille, weil das wäre wirkungsvoller.
Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt, die Qualität in den Vordergrund zu stellen. Manchmal nennt man das sogar Qualitätsbeschallung. Das wäre vielleicht eigentlich
schön,
sowohl im technischen und dadurch ermöglicht auch im inhaltlichen Sinn. Das macht Sinn. Das ist auch eigentlich das, was ich versuche, überall zu erreichen und was mir auch gelingt bei den Leuten, die mich dann schlussendlich beauftragen. Und aber ansonsten Hintergrundmusik zur Erzeugung von Privatsphäre, das ist eine jahrtausendealte Geschichte. Das ist der Klavierspieler im Kaffeehaus, das ist der Springbrunnen im weitesten Sinn, damit man nicht hören kann, was der Kaiser seinem General flüstert. All diese Dinge gab es schon immer. Dass man Essen musikalisch untermalt, gab es schon immer. Das ist also seit Kultur gibt, gemeinsames Essen gibt es das. Und nicht immer als Aufführung, ja, sondern oft als an sich die Bedeutung, einen Soundtrack zu haben, wie für eine Szenerie, ist nicht so schlecht. Aber du musst halt auch was zum Schauen haben, was schön genug ist. Ja? Also ein cooler Store kann das sein, ein Restaurant mehr kann das sein. Ich weiß es nicht, das können viele Dinge sein.
Also die Musik, die wir heute eingespielt haben, war mit Ausnahme von dem ersten Song Charmaine von deiner Firma Bernhard Sound DNA. Zum Schluss bekommt sie wie alle meine Gäste dieselbe Frage gestellt. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Einfach alles.
Was ich mir wünschen würde von Kunst und Kultur, ist, dass es neue Inspiration, neue Denkräume, neue Möglichkeitsräume eröffnet. Also so würde ich es für mich jetzt mal interpretieren. Mhm. Zu schauen, wo sind Möglichkeiten, dass Menschen an das Thema herangeführt werden, dass jetzt in dieser wahnsinnig schnellen und lauten Welt vielleicht gar nicht im Bewusstsein ist. Und wir haben heute viel über Unbewusstes gesprochen. Vielleicht hat Kunst und Kultur die Aufgabe, genau über dieses Thema, über Sound, über Sinne, über Wahrnehmung, über diese Konnektivität mal bewusst zu reflektieren und nicht nur unbewusst einfach irgendwas wahrzunehmen oder auszublenden, sondern sagen, was ist denn eigentlich da? Was tut's mit mir? Wo resoniere ich? Also der Wunsch, Resonanzräume zu ermöglichen, um in Selbsterfahrungen zu gehen und neue Wirkfelder zu eröffnen.
Ich würde noch ergänzen, Kunst und Kultur darf auch anspruchsvoll sein. Kunst und Kultur darf auch fordern und darf die Menschen auch dazu bewegen, sich zu dehnen und vielleicht nicht nur berieseln zu lassen. Kunst und Kultur sind für mich eigentlich die Essenz von einem gesellschaftlichen Menschsein.